Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler.
Glück auf und herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge. Heute ist mein Gast Jong Din Lam. Er stammt aus Kaiserslautern mit vietnamesischen Eltern und hat nach seiner Dirigentenausbildung und diversen Engagements als Dirigent entschieden, eine kleine Bäckerei zu eröffnen, und zwar in der Prignitz nahe Potsdam. Warum es dazu kam und wie er sich sein Leben und seine Zukunft vorstellt mit dem Brot, das wird er uns jetzt gleich erzählen. Hallo Lam.
Hallo Lutz.
Ja, schön, dass es geklappt hat. Ich kann dir gar nicht mehr sagen, wie ich auf deine Bäckerei und auf dich gestoßen bin, vermutlich über einen Presseartikel oder über irgendeinen Tipp eines Bloglesers. Vielleicht klären wir am Anfang gleich mal, was es mit deinem Bäckereinamen auf sich hat, Prignitz Brot. Nicht jeder kennt die Prignitz, ich kenne sie natürlich, bin nicht ganz aus der Ecke, aber nicht so weit weg, würde ich sagen. Was ist denn die Prignitz und was hat dich dahin verschlagen?
Die Prignitz ist eine wunderbare kleine Region im Nordwesten von Berlin oder von Brandenburg. Also zu Brandenburg gehöre ich dann eben auch. Und dort wohne ich seit knappen 5 Jahren. Also 2019 habe ich mit meinem Mann hier ein kleines Haus gekauft und so während der Pandemie ein bisschen ausgebaut. Und dann die Idee gehabt, hier auch eine kleine Backstube zu eröffnen. Und wie Prignitz Brot schon im Namen bereithält, mache ich Brot in der Prignitz.
Hm. Du kommst ja ursprünglich aus Kaiserslautern und bist einen ziemlich weiten Weg gegangen, zeitlich weit von Kaiserslautern bis in die Prignitz, um dann Brot zu backen. Denn ursprünglich hast du es eher mit den Tönen, richtig?
Ja, also der Weg kommt schon von meinen Eltern aus Vietnam nach Deutschland. In Kaiserslautern bin ich geboren und aufgewachsen erstmal. Dann hat es mich nach Wien verschlagen. Dort habe ich erst Tonmeister studiert. Von der Tonmeisterei habe ich dann rübergewechselt ins Dirigierfach und bin dort dann Chor- und Orchesterdirigent geworden. Und dann bin ich freiberuflich nach Berlin gegangen erstmal, um mich da ein bisschen auszutoben. Und war dann die letzten 7 Jahre im Engagement in Kiel am Theater, am Opernhaus, bevor ich dann mit dem Backen angefangen habe. Und dann bin ich eben in die Prignitz gerutscht.
Ja, damit ist die Podcast-Folge beendet.
Super.
Genau, das wäre die kürzeste in den 5 Jahren, die jetzt die Reihe läuft. Nein, natürlich gehen wir jetzt mal ein bisschen genauer rein. Kaiserslautern geboren. Was hat dich denn zur Musik gebracht? Ist das wirklich elterlicherseits schon angelegt gewesen oder kam das im Laufe der Schulzeit?
Ja, so im Laufe der Schulzeit, also ich habe so ein bisschen so eine gut bürgerliche Kindheit genossen und deswegen auch einfach früh ein Klavier- und Geigenunterricht bekommen, weil sich das so anbot und meine Eltern dachten, das ist bestimmt was Schönes, wenn der Junge diese Hobbys bekommt, aber dass es für mich zum Beruf werden würde, das war eigentlich von den Eltern nicht so angelegt, also ich komme nicht aus einem Musikerhaushalt oder so. Aber umgekehrt waren meine Eltern doch auch so tolerant, dass als ich etwas mit Musik, Tonmeisterei nämlich, gewählt habe, sie sich dann nicht quergestellt haben. Und auch als ich dann ganz wechseln wollte in die Künstlerlaufbahn, haben sie das auch unterstützt, was ich natürlich, wo ich sehr dankbar bin im Nachhinein.
Hm. Für alle, die das nicht wissen, und ich zähle mich dazu, was ist denn die Tonmeisterei? Was ist da das Berufsbild? Was macht man damit?
Tonmeisterei ist im Grunde genommen Tontechnik als musikalisches Studium, jetzt mal grob gesagt. Mhm. Tonmeisterei ist ein bisschen der Tontechniker in der klassischen Musik. Heißt, es ist ein bisschen das Bindeglied zwischen dem Musiker und der Technik. In der Popmusik ist der Produzent eher der Tonmeister. Und in der Klassik ist es so ein bisschen der Aufnahmeleiter, zumindest das klassische Berufsbild. Also der hinterm Mischpult sitzt bei der Orchesteraufnahme zum Beispiel und dann immer in Rücksprache mit dem Dirigenten dann sagt, in der Aufnahme hat im letzten Take hat die Oboe zu tief gespielt oder hat den Einsatz verpasst. Deswegen müssen wir das nochmal machen.
Wie weit ist denn dann der Weg zum Dirigenten? Du bist ja gewechselt, so wenn ich es richtig verstanden habe, mit im Studium selbst, also Tonmeister hast du dann wahrscheinlich nicht abgeschlossen, aber den Dirigenten schon. Ne?
Ja, richtig. Also in Wien ist es die Besonderheit, dass es am selben Institut damals unterrichtet wurde, zumindest bestimmte Fächer, nämlich die Musiktheorie, Gehörbildung und so weiter und so fort, mit den Komponisten und den Dirigenten. Und aufgrund dessen fand ich es dann nicht mehr so weit. Also ich habe gedacht, ach komm, die Grundfächer hast du jetzt sowieso schon im Studium gelernt. Das heißt, da dürftest du durch die Aufnahmeprüfung durchkommen und dann musst du nur noch ein bisschen was vorfuchteln. Und dann könntest du da ins Dirigieren reinkommen und so hat es dann auch wirklich geklappt. Aber es ist nicht so, als ob Dirigieren immer mein Kindheitstraum gewesen wäre. Es hat sich irgendwie so angeboten und ich habe gedacht, das ist doch bestimmt interessant und probierst es einfach mal.
Jetzt kommt eine etwas ketzerische Frage. Was würdest du sagen? Bist du in deinem musikalischen Beruf mit genauso viel Herzblut dabei gewesen wie jetzt beim Brotbacken? Kann man das überhaupt vergleichen? Oder würdest du sagen, naja, wenn ich damals schon die Idee und die Lust gehabt hätte, Brot zu backen, dann hätte ich vielleicht die Musik gar nicht erst angefangen?
So wie ich eben auch gemeint habe, dass Dirigieren eigentlich nicht so mein Kindheitstraum war, also wie sich das eben in manch anderen Künstlerbiografien so widerspiegelt, dass das schon immer angelegt war. So genauso wenig würde ich auch sagen, dass bei mir das Brotbacken ein nicht ausgelebter Traum von immer gewesen ist. Es hat sich irgendwie angeboten. Also ich war vom Musikerdasein ein bisschen ausgebrannt, habe mich dann nicht mehr so wohl gefühlt in dem Berufsumfeld und in diesem Leistungsumfeld und habe nach was Handwerklichem gesucht. Und jetzt fühle ich mich sehr wohl im Backen. Und um auf deine Frage zurückzukommen, vielleicht, wenn ich früher direkt ans Handwerk herangeführt worden wäre, wäre ich auch dabei geblieben. Aber im Nachhinein kann ich aus buddhistischer Sicht einfach sagen, es war alles gut so, wie es war. Die ganzen Wege, die ich gegangen bin. Und ich bin heute total dankbar, auch als Bäcker, dass ich mal Dirigent war und vice versa.
Hilft dir das denn irgendwie? Also kannst du da Parallelen ziehen teilweise? Oder hast du bestimmte, wie sagt man das so schön, Skills aus der Musik rüberholen können in die Bäckerei, die dir heute helfen, Dinge anders zu sehen, anders zu verstehen oder einfach ganz praktisch Abläufe besser planen zu können, etc.?
Also jetzt ganz konkret vom Musizieren auf den Teig, das wäre ein bisschen übertrieben zu sagen, dass ich da toll was anwenden kann. Aber ich glaube, ich habe einfach allgemeine Lebenserfahrung sammeln können durch das Dirigieren, gerade durch diese Extremsituation, eine Probe oder überhaupt einen ganzen Menschenhaufen von 100 Leuten zu organisieren und eine Probe zu planen oder zu erkennen und was getan werden muss. Also mein Hirn ist sehr strukturierungsbedürftig. Also ich bin ein wahnsinnig rationaler Mensch. Und so wie ich, wenn ich beim ersten Durchspielen von einem Stück mit einem Orchester sofort die nächsten anderthalb Stunden von der Probe in meinem Kopf durchgehe, so ähnlich läuft bei mir auch der Tag in der Backstube ab. Ne? Also ich sehe, was ich an Bestellungen habe und was reinkommt und denke sofort in Herden und Teigmengen und wer was vor was geschoben wird. Ich empfinde das als Parallele, aber letzten Endes würde es auch ohne das Dirigieren wahrscheinlich gehen. Aber ich bin dankbar über die Erfahrung, die ich gemacht habe. Und ich wende sie so an bei mir in der Backstube.
Ja, dann das unterschätzen viele, die dann ins Brotbacken reinkommen, die jetzt also nicht eine klassische Bäckerlaufbahn hinter sich haben, dass das professionelle Brotbacken oder Brotbacken in großen Mengen neben der Kunst, die man trotzdem ja anwenden muss, damit dann vernünftiges Brot rauskommt, aber hauptsächlich Logistik und Ablauf und Planung ist. Und insofern kann ich das schon verstehen, ne, dass du da die Erfahrung aus deinem Dirigententum übertragen kannst, ne, dieses strukturierte und planerische. Das funktioniert sicherlich auch mit anderen Berufsbildern, aber kann ich verstehen, ne? Sonst hättest du die Erfahrung jetzt erst machen müssen und das wären, ja, würde schon sagen, spannende bis leidvolle Monate und Jahre gewesen.
Total, ja. Also auch eben meine Back-Ausbildungszeit bei Domberger, die ist auch vor allem dadurch geprägt, oder das ist das, was ich machen wollte. Also ich hatte ein bisschen in Selbstüberschätzung gedacht, naja, ein Brot backen ist nicht so schwer, das könnte ich auch selbst lernen, aber ich wollte auf jeden Fall irgendeine Form von Ausbildung machen, um mit diesen Mengen hantieren zu können, weil davor hatte ich immer Respekt gehabt, ne? Wie geht eine Bäckerei wirklich mit diesen Mengen um? Und das war schon auch dann dort selbst sehr wertvoll in dieser Ausbildung, plus eben die Erfahrung vom Dirigieren dazu, dass ich mich sicher fühle, mit Mengen hantieren zu können, ja.
Ja, reden wir doch gleich mal darüber. Irgendwann hast du den Entschluss gefasst, Brot zu backen. War das erstmal eine Art von Zufall, dass du gesagt hast, jetzt backe ich mal mein eigenes Brot, oder hast du tatsächlich so ganz strukturiert alle Gewerke, Handwerke durchgespielt, gedanklich, was könnte denn zu mir passen, und dann hast du gesagt, jetzt gehe ich zu Domberger und lass mich da mal ausbilden?
Naja, das ist nicht ganz deckungsgleich, die Entscheidung, etwas beruflich zu tun. Also Brot gebacken habe ich auch noch ein bisschen davor, bevor meine Dirigierlaufbahn als beendet erklärt wurde. Ja. Und das ging über meinen Mitbewohner in Berlin, der irgendwann mal angefangen hat mit einem Sauerteigbrot. Ich glaube noch damals mit der Sauerteig.com oder sowas.
Ah ja, das war von Martin Pötz-Stolt, ja, der ist ja vor einigen Jahren leider verstorben. Das war das Forum.
Oh, das wusste ich nicht.
Okay. Ja. Er hat auch einige Bücher rausgebracht, und das Buch, was, glaube ich, die meisten aus der Zeit, aus der ich auch noch stamme, also aus der Brotblogger-Zeit, also um 2010, 2012 rum, die meisten im Bücherregal hatten, das war Der Sauerteig, das unbekannte Wesen. Das war so ein Ringbuch von ihm. Das war eigentlich das erste richtige Hobbybäcker-Buch damals zum Thema Sauerteig. Und daraus oder darum ist dann dieses Forum auch entstanden, der Sauerteig.com. Und ja, das ist nun mehr oder weniger eingeschlafen nach seinem Tod, und die Leute haben sich woanders verteilt. Das nur als kleine Randnotiz für alle, die das noch nicht wussten.
Ja, aber es war irgendwie ein wichtiger Einstieg. Mir war das ein bisschen zu forumartig. Ich hatte da nicht das Sitzfleisch, mich durch Foren durchzulesen, aber Malte, mein Mitbewohner, hatte das eben, und über ihn bin ich an meinen ersten Sauerteig gekommen, so auch. Und als ich dann aus der WG auszog, habe ich dann auch eben ein bisschen stümperhaft einfach mich daran weiter ausprobiert und mein Brot gebacken. Und als es dann darum ging, etwas Neues zu finden, eben, wie gesagt, was Handwerkliches auszuprobieren, da habe ich tatsächlich über vieles nachgedacht, durch den Hausumbau bis hin zu Maurern oder Elektriker. Aber ich wusste, dass irgendwas mit Lebensmitteln wird mir am wenigsten schnell langweilig, ja, oder fad. Und dann war nur noch die Frage Gastro oder Backstube, und Gastro war mir von den Arbeitszeiten zu stressig und zu unangenehm. Und bei der Backstube wusste ich zumindest, dass es da die Möglichkeit gibt, nicht so komische Arbeitszeiten zu haben in der heutigen Zeit, und habe das ausprobiert, und so bin ich zum Backen gekommen. Ja.
Ja, wie viel Zeit liegt denn dazwischen, weißt du das noch, zwischen deinem Hobby Brotbacken und der Entscheidung, das jetzt halbwegs professionell angehen zu wollen?
Also Hobby Brotbacken, so müsste so 2010, 11 angefangen haben, und meine Ausbildung bei Domberger habe ich 22 angefangen.
Also 10 Jahre ungefähr.
Ja, 10, 11 Jahre, ja.
Jetzt hast du schon ein paar Mal Ausbildung gesagt und Domberger im Zusammenhang. Für alle, die ihn nicht kennen, Domberger ist ein Mann, eine Person, auch Quereinsteiger in Berlin, war eigentlich Logistiker und hat dann in Berlin eine Bäckerei aufgemacht, oder inzwischen eigentlich ja mehrere Bäckereien, ne? Die werden so über die Stadtteile verteilt, teilweise richtig, mobile Bäckereien. Ich habe Domberger vor vielen, vielen Jahren in seiner Anfangszeit, als er noch gar nicht an die Bäckerei in Berlin zu denken war, schon kennengelernt, und haben immer mal Austausch gehabt, und er hat da ziemlich was aufgebaut und setzt auch viel daran, Quereinsteiger auszubilden, weil, wie wir alle oder fast alle wissen, das deutsche Bäckerausbildungssystem, das normale, klassische an der Berufsschule, nicht das Beste ist. Und jetzt wäre meine Frage an dich, Ist es wirklich eine klassische Ausbildung gewesen oder quasi eine Art sehr intensives, langes Praktikum? Also worauf ich hinaus will, hast du denn einen Abschluss, den du auch vorzeigen kannst an der Handwerkskammer hier? Hey, schaut, ich kann jetzt Brot backen und trage mich bitte in die Handwerksrolle ein. Oder musstest du da trotzdem einen Umweg gehen, um das machen zu dürfen?
Also ich bin in der Handwerksrolle eingetragen mit einer Ausnahmegenehmigung. Mhm. Und ich muss schon noch erzählen, dass genau dieser Podcast mich zu Domberger gebracht hat.
Ach.
Ja, ich habe dich, eine Freundin hat von mir hat gesagt, hat gehört, dass ich quer einsteigen will in irgendetwas und hat mir gesagt, guck mal, da gibt's einen Quereinsteiger-Podcast. Und da habe ich die Domberger-Folge gehört und habe gedacht, das ist genau das, was ich suche in Berlin. Und bin zu ihm gegangen und zack, war ich da. Und deswegen hat sich der Kreis jetzt ganz toll geschlossen, ja, als du mich hier gefragt hast.
Nach 5 Jahren, ja, das ist ja lustig. Das gab es noch nie, habe ich zumindest noch nicht gehört.
Ja.
Sehr schön.
Deswegen war ich auch erst ein bisschen verunsichert, als du mich gefragt hast, weil ich mich ein bisschen nicht wirklich wie ein fertiger Quereinsteiger fühle, sondern noch so wie ein Hörer von dem Podcast, anstatt hier irgendwie jetzt was erzählen zu können. Aber gut, wir machen das jetzt einfach mal.
Ja, genau. Und man ist auch nie fertig. Also wenn ich gefragt werde, wie ich mich jetzt fühle, bin ich jetzt Profibäcker oder noch Hobbybäcker, sage ich auch immer. Eigentlich fühle ich mich noch wie ein Hobbybäcker. Und ich glaube, das ist der Werdegang, ne? Wenn du einen Bäcker fragst, der aus einer gestandenen Bäckerfamilie kommt, der wird sich immer wie ein Bäcker fühlen, ganz gleich, in welcher Lebensphase und Berufsphase er ist. Und wenn man sozusagen als Quereinsteiger kommt, würde ich behaupten, fühlt man sich nie ganz als professioneller Bäcker in dem Sinne, wie man das jetzt über die Jahrhunderte hat wachsen sehen mit Meistertiteln und so weiter.
Ja, wahrscheinlich, ja. Aber deine Frage war, glaube ich, eine andere gewesen. Ach so, mit Handwerkskammer und Ausbildung, weil ich eben in der Podcast-Folge gehört habe, wie Florian über seine Sicht auf Ausbildung und seine eigene Bäckerei gesprochen hat, wollte ich das unbedingt ausprobieren. Ich habe eben gehört, dass es eben diese mobilen Bäckereien gibt und diese Brotbrücken. Brotbrücken sind Brückencontainer aus der Logistik, weil er eben Logistiker ist, die er umfunktioniert hat zu einer kleinen Bäckerei. Und das war für mich so das Ausschlaggebende, weil ich dachte, ey, toll, dann das wäre doch eine Möglichkeit, dass du dir ja auch sowas hinstellst in der Prignitz, einen kleinen Container. Mhm. Und dann gehst du genau dorthin, wo dir das gezeigt wird, wie du das von der Pike auf machst. Und so war das auch. Also es war tatsächlich, ich war 2,5 Jahre bei ihm. Und das war eine sehr intensive Zeit, aber ich habe keine duale Ausbildung. Ich bin gar nicht zur Berufsschule gegangen, sondern habe bei Domberger das Handwerk, soweit es ging, gelernt und wollte dort auch von vornherein einfach alles lernen, was es von ihnen zu lernen gibt, in möglichst kurzer Zeit. Ob ich die Ausnahmegenehmigungsprüfung machen würde, war am Anfang zumindest noch gar nicht ganz klar. Ich habe auch noch mit dem Gedanken gespielt, das über Reisegewerbe durchzuziehen, auch weil ich die Folge mit Jonas Kuckuck bei dir gehört habe. Habe mich aber dann im Laufe der Zeit dagegen entschieden. Auch wenn ich am Anfang tatsächlich einen Reisegewerbeschein erstmal beantragt habe und eine Zeit lang auf dem Wochenmarkt war. Aber mir war das dann irgendwann zu heiß und ich habe gesagt, ich probiere das mit der Ausnahmegenehmigung. Und das ging auch sehr schnell bei mir. Das war ziemlich problemlos.
Ja, das heißt, du wurdest geprüft auf bestimmte Backwaren? Also gab es eine Einschränkung oder hast du dich selber aktiv eingeschränkt in der Beantragung?
Nein, ganz im Gegenteil. Ich hab das zwar erst überlegt. Ich hatte auch mit Björn Wiese ein bisschen Rücksprache gehalten, weil der sich da auch sehr auskennt und umgekehrt auch einfach vertraut ist von Florian Domberger. Und der hat mir empfohlen, probier einfach dich für das gesamte Bäckerhandwerk eintragen zu lassen oder die Ausnahmegenehmigung dafür zu beantragen. Und das habe ich dann gemacht und das ging auch ohne größere Probleme. Dadurch habe ich jetzt keine Einschränkungen, sondern bin eingetragen für das gesamte Bäckerhandwerk. Hm.
Aber schon mit Prüfung, oder musstest du gar nicht geprüft werden?
Ja, doch, ich musste eine Prüfung ablegen. Hm. Ich habe die beim IGV abgelegt in Potsdam.
Ja.
Das Institut für Getreideverarbeitung, glaube ich, heißt das.
Genau.
Und weil die automatisch mit der Handwerkskammer Potsdam zusammenarbeiten. Also ich hätte es zwar vielleicht auch gefragt, ob ich dort das machen kann, auch wieder, weil Florian das dort selbst abgelegt hat, aber die Handwerkskammer Potsdam hat von sich aus auch schon die kontaktiert und gesagt, dass die meine Prüfung abnehmen würden. Das kam mir alles sehr, sehr entgegen.
Ja. Wie lief denn die Prüfung ab? Was musstest du alles backen und dich vorbereiten? Und was? Nur Praxis oder auch Theorie?
Ja, ich hatte eine Praxis- und eine Theorieprüfung. Rein theoretisch wäre, also sie orientieren sich einfach an der Meisterprüfung, so wurde mir gesagt, auch wenn ich mich da jetzt nicht genauer informiert habe. Mhm. Und die bestehe wohl aus den drei Teilen eben auch Praxis, Theorie, also backbezogene Theorie und dann noch eine kaufmännische Prüfung.
Ja, genau.
Und ich hätte dementsprechend, weil ich keine kaufmännische Ausbildung habe, sondern nur eine künstlerische, eigentlich auch noch eine kaufmännische Prüfung ablegen sollen. Aber dadurch, dass ich schon mehrere Jahre als Selbstständiger gearbeitet habe, also so kam das in dem Gespräch mit der Juristin von der Handwerkskammer raus, als ich gesagt habe, ja, ich war ja schon selbstständig über viele Jahre, also ich kann nachweisen, dass ich als Selbstständiger überleben würde. Hm. Und dann musste ich tatsächlich nur nachweisen, dass ich viele Jahre selbstständig war. Und dann konnte ich mir zumindest die kaufmännische Prüfung klemmen. Aber in den anderen beiden Teilen wurde ich geprüft. Backen musste ich, um für das gesamte Backhandwerk zugelassen zu werden, drei Bereiche abdecken: Brot, Kleingebäck und feine Backwaren. Und ich habe das gemacht, was ich eben bei mir bei Domberger gelernt habe. Das waren Blechkuchen für feine Backwaren, zwei Brötchensorten und zwei Brotsorten. Ich habe alles mit Sauerteig gemacht. Dementsprechend auch bei den Brötchen und Kleingebäck nicht so gut abgeschnitten. Aber ich war sehr happy, dass ich mit diesen einfachen Blechkuchen trotzdem zugelassen war jetzt für das gesamte Backwerk, weil ich kenne mich bei feinen Backwaren echt nicht so gut aus. Ich habe noch nie groß in Viennoiserie oder sowas was gemacht und ich habe noch kaum in meinem Leben was touriert. Aber schön, dass das so geklappt hat.
Ja, die Potsdamer Handwerkskammer ist da relativ offen, das habe ich schon öfter gehört. Und das IGV ist auch, würde ich sagen, bestrebt, die Quereinsteiger nicht übers Messer springen zu lassen.
Nee, die waren total entgegenkommend. Es gab eine Vorbesprechung. Die haben in der Prüfungsart oder wie die angelegt war, auch Rücksicht drauf genommen, dass ich mit Sauerteigen arbeite. Das heißt, ich habe an einem Tag meine theoretische Prüfung abgelegt. Die wäre theoretisch auch in nur 3 Stunden zu tun gewesen. Ich hatte eine leere Backstube und direkt daneben war ein kleines Büro, wo ich die Prüfungen hatte. Und ich konnte immer währenddessen in die Backstube rüber und Teige falten oder nach der Autolyse Salz beimengen oder sowas. Mhm. Also ich konnte schon meine Teige am Theorietag vorbereiten. Und am zweiten Tag hieß es, in 5 Stunden muss ich alles fertig haben, aber weil ich ein 3-Stufen-sauer Roggenbrot gemacht habe, war das dann natürlich sehr knapp mit der Vollsauerstufe, dass ich dann auch wirklich das Roggenbrot fertig hatte. Das war aber auch okay. Die haben dann gesagt, das kann auch ein bisschen länger dauern. Das ist halt fertig, wenn es fertig ist.
Das hört man gern.
Ja, also ich hätte sonst, wie andere erzählen, dann irgendwie auf die Tube drücken müssen und doch mit Backmitteln oder Hefe beimengen müssen, um einfach mit der Zeit zurechtzukommen. Aber die waren einfach sehr tolerant und ich bin da sehr dankbar.
Seit wann hast du denn jetzt deine Ausnahmebewilligung? Also seit wann darfst du offiziell Brot verkaufen?
Seit Dezember. Also meine Prüfung war letzten Sommer und mit den ganzen bürokratischen Verfahren bin ich seit 1. Dezember in der Handwerksrolle eingetragen.
2024, das sage ich prophylaktisch dazu, falls die Folge doch wieder erwartend erst 2026 zu hören sein sollte. Ja, das heißt, du bist jetzt zum Aufnahmezeitpunkt, also wir nehmen das hier Anfang Juli auf, 2025, bist du jetzt also mehr oder weniger 7 Monate offiziell in der Lage, Brot backen und verkaufen zu dürfen. Gibt es denn auch genauso lange schon deine kleine Bäckerei oder kam die jetzt erst im Laufe des Jahres?
Nee, im Gegenteil. Ich war sogar vorher, hatte ich die kleine Bäckerei, weil ich mich ja mit dem Reisegewerbe schon vorgeschummelt habe.
Ja, stimmt.
Ich habe letztes Jahr im September 24, habe ich schon die Reisegewerbegenehmigung eingeholt und bin 2 Monate lang auf den Wochenmarkt in Pritzwalk gefahren und habe dort Brot verkauft, das ich am Tag vorher gebacken habe. Und war aber umgekehrt noch bis März 2025 bei Domberger 2 Tage die Woche eingestellt. Hm. Also ich habe einen sehr ungewöhnlichen, fließenden Übergang gemacht. Also ich bin erst im Nebengewerbe, habe ich gegründet und bin eigentlich erst seit 15. März wirklich selbstständig.
Hm. Wenn ich das richtig verstanden habe, lebst du ja jetzt auf dem Land, aber jedenfalls nicht in der Stadt Potsdam Großstadt. Oder Berlin. Mhm. Und da ist natürlich immer die Frage nach dem Absatz und nach dem Interesse an Brot, aber auch eine Frage des Geldes, ne? Wie viel kann man und will man für Brot ausgeben und wie sieht die Konkurrenzsituation aus? Hast du dir darüber im Vorfeld Gedanken gemacht oder war einfach der Ort gesetzt und du hast gesagt, egal wie, hier verkaufe ich mein Brot?
Der Ort war gesetzt und ich muss noch vorweg sagen, dass bevor ich bei Domberger angefangen habe, habe ich eine Woche ein Praktikum in der hiesigen Backstube in Pritzwalk gemacht.
Mhm.
Bei der Bäckerei Jahnke, die waren auch total nett zu mir, ist eine ganz konventionelle kleine Backstube, die auch dringend Nachwuchs oder überhaupt Fachkräfte gebraucht hätten oder immer noch brauchen. Aber zum einen wollte ich eben Sauerteig fokussiert backen, hm, und zum anderen arbeiten die wirklich nachts, also die fangen um Mitternacht an und das habe ich eine Woche gemacht und dann gesagt, das ist schön, also in der Backstube an sich fühle ich mich wohl, aber nicht um diese Uhrzeit.
Hm.
Und deswegen, das ist eine Konkurrenz, die aber keine wirkliche Konkurrenz ist. Als ich Simona Jahnke gesagt habe, ich möchte hier eine Backstube eröffnen, war die, wo ich ganz erleichtert war, war die ganz happy und hat gesagt, oh, ist doch schön, weil sie wird irgendwann nicht mehr weitermachen und wenn hier überhaupt noch was aufmacht, ist das einfach gut.
Das hört man auch selten, ne? Das ist ja super. Also
ja,
du hast ja die besten Bedingungen ringsrum.
Genau.
Sowohl vom IGV als auch von der Bäckerin nebenan.
Ja, also es gibt noch eine zweite, die kenne ich leider gar nicht. Ob die auch so wohlgesonnen sind, kann ich noch nicht beurteilen.
Hm.
Aber zur Nachfragesituation, ich hatte das Gefühl, also zumindest in diesem Nischenbereich von Sauerteigbroten gab es hier weit und breit gar nichts. Die nächste nicht ganz konventionelle Bäckerei ist die in Rohrlack, Vollkern heißen die, glaube ich.
Mhm.
Aber das ist auch schon einiges weiter weg. Also die verkaufen schon gar nicht in meine, nicht in die Prignitz hier hinein. Also nicht bis nach Pritzwalk. Insofern wusste ich, dass ich allein auf weiter Flur sein würde. Und ich hatte eben auch gar nicht das Gefühl, dass ich den anderen Bäckern was wegnehme, selbst wenn ich eröffne. Weil ich nachmittags verkaufe. Ich habe kein Kleingebäck. Ich habe nur einen einzigen Blechkuchen und das, was ich bei Ihnen in der Auslage sehe, ist was vollkommen anderes von mir. Und ich hatte das Gefühl, die Leute, auch als ich dann eröffnet habe, dass die Leute, die bei mir kaufen, gar nicht so groß bei den anderen Bäckereien gekauft haben, ganz ehrlich gesagt.
Ja. Ich habe bei dir gelesen auf deiner Internetseite, dass du so eine Art solidarische Brotgemeinschaft anstrebst, also ein bisschen rübergeschielt zu den solidarischen Landwirtschaften.
Mhm.
Das bedeutet, man kann bei dir eher im Ausnahmefall und nicht im Regelfall nicht Einzelbrote kaufen, sondern man schließt Abos ab. Erklär mal, wie das funktioniert bei dir.
Ja, ich habe von vornherein diese Abonnements beworben oder die Leute dazu animiert, das zu tun. Habe versucht, damit auch ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal zu etablieren neben dem Sauerteig. auch ein bisschen, um den Preis zu senken und zu rechtfertigen. Also um konkret zu sein, ich habe zwei verschiedene Abonnements. Das eine ist das solidarische Abo, nenne ich es. Da zahlt man wirklich 18 Euro pro Monat und das aber das ganze Jahr durch, auch wenn ich Urlaub mache oder wenn ich mal krank werde und kriege jede Woche sein Brot. Ich garantiere Ihnen ungefähr 45 Brote im Jahr. Also ich bin so dreist und mache 6 Wochen Urlaub im Jahr und habe noch eine weitere Woche als Puffer noch mit da reingemogelt. Und für die Leute, die aber nicht so sicher sind, ob sie wirklich jede Woche ihr Brot nehmen und sich das dann nicht rechnet, habe ich noch das Brot-Abo reingenommen. Das ist dann einfach 5 Euro pro Brot. Wir reden von 750 Gramm Laiben, die dann am Ende des Monats auf einmal bezahlt werden. Aber sie kriegen trotzdem an und für sich jede Woche ihr Brot. Oder ich gehe davon aus, dass sie jede Woche Brot nehmen, so dass ich die Bestellung nicht nochmal extra aufnehmen muss, sondern sie automatisch immer verlängern, so wie eine Dauerbestellung.
Funktioniert das denn? Also ist diese Idee angenommen worden von den potenziellen Kunden oder hast du schon gesagt, naja, vielleicht rudere ich ein bisschen zurück und mache das auch flexibler für die Interesse haben an meinem Brot?
Doch, das funktioniert ganz gut. Also ich habe damit, gerade als ich auf dem Wochenmarkt war, habe ich bei mir im Dorf damit geworben. Einfach mit der, also ich wohne in Giesensdorf, das ist nur 3,5 Kilometer von Pritzwalk weg. Und da habe ich eben mit der Idee geworben, ihr könnt es direkt vor der Haustür fast abholen, also bei mir vor der Haustür, jede Woche und dann kriegt ihr ganz frisches Brot. Und das hat auch ganz gut gezündet. Dann hatte ich gleich am Anfang im Dorf etwa 10 Abonnenten, die in dem einen als auch in dem Abo sich entschieden haben. Und dann gab es so einen guten Stamm, der sich dann etabliert hat, die auch Abos gewählt haben. Und insgesamt läuft das ganz gut. Ich habe es ein bisschen einschlafen lassen oder habe das nicht weiter groß beworben. Das würde ich jetzt demnächst mal wieder ein bisschen pushen. Aber insgesamt habe ich einen Grundstock an Abonnenten, die meine Angst, die mir die monatliche Angst nehmen, ob genügend Leute kommen. Das ist ganz toll. Also ich habe nur durch Abonnenten eine Fixeinnahme, dass meine Fixkosten gezahlt werden. Und der Rest, den ich frei verkaufe, kann ich langsam dann als Einnahmen, als Gewinn rechnen.
Wie groß ist denn deine Kapazität? Also sprich, wie groß ist deine Ofenfläche? Was für einen Ofen hast du überhaupt? Und bist du am Limit, was das Brotbacken angeht, an der Stückzahl?
Ich war am Anfang am Limit. Ich habe ja so komisch halbherzig angefangen, ohne eigentlich fertig zu sein. Ich habe einfach mal auf gut Glück mir einen Holzofen auf einen Anhänger gekauft bei Hermann Häuft. Weil die auch die Ofen für Domberger gemacht haben und ich da einfach sehr happy war mit den Öfen und auch gerade mit dem in dem Kundenservice, den ich von dort kannte, bei einer Havarie, dass die übers Telefon einem helfen, wie man den Ofen wieder in Gang bringt, und das fand ich einfach sehr sympathisch und habe bei denen erstmal einen Holzofen mir auf einen Anhänger bauen lassen, weil ich noch nicht wusste, ob ich überhaupt eine Backstube haben würde, und habe einfach bei mir, wollte ursprünglich einfach im Garten backen. Dann kam das eine zum anderen und ich habe schnell diese Backstube gefunden in einer alten Laubenkneipe. Aber das war mein Limit. Als ich auf dem Markt war, konnte ich, das war ein 60-80er Ofen, also 60 Zentimeter mal 80 Zentimeter. Und da habe ich knapp, wenn ich es eng gemacht habe, habe ich 12 Brote reinbekommen. Ja. Und das dann immer gepaart mit Zwischenheizen und so weiter und so fort. Da war für mich, also so wie ich es hingekriegt habe, am Tag das Limit von 40 Broten.
Ja, und heute hast du, so wie es klingt, dann keinen Holzbackofen mehr in der Produktion, sondern was anderes, wahrscheinlich elektrisch, oder?
Genau, seit ich habe einen alten Spanferkelofen, einen gebrauchten, mir umbauen lassen, also was heißt umbauen, durch einen Dampferzeuger ergänzen lassen. auch von Hermann Häuft, der ist seit Ostern bei mir in Betrieb. Der hat zwei Etagen, 1,5 Quadratmeter und ich krieg da 30 Brote in einer Etage rein.
Hm. Ja, das ist schon eine deutliche Steigerung. Ne? Und was ich in der eigenen Backstube dann immer festgestellt habe, es macht kaum mehr Aufwand, ob ich jetzt 10, 30 oder 50 Brote backe. Also das Teigkneten ist das Gleiche. Ich muss noch ein bisschen mehr Mehl und Wasser reinkippen. Und
ist richtig.
Was ein bisschen mehr Zeit kostet, ist natürlich das Aufarbeiten. Ne? Das dauert halt bei 30 Broten doppelt so lang wie bei 15. Aber letzten Endes ist es deutlich effizienter, wenn man mehr Brote einer Sorte backt.
Ja, richtig. Das sind alles Sachen, die ich tatsächlich wirklich gut bei Domberger gelernt habe, auch wenn mir das, muss ich ehrlich sagen, in der Zeit vielleicht ein bisschen auf die Nerven ging, die Ansagen vom Chef über Effizienz und so weiter und so fort. Aber ich habe da wirklich sehr viel gelernt, auch weil man bei ihm dann, wenn man das möchte, in Verantwortung gelassen wird. Und ich habe dann so eine kleine Brotbrücke, also so einen Container, eine Zeit lang selbst geleitet. Mhm. Und wenn du dann verantwortlich bist für die Mengen, dann lernt man das auch sehr gut. Und ich habe das dann eben gelernt, auch Worte von ihm, musst aufpassen, dass dein Ofen kein Flaschenhals ist, also dass dort nicht eng wird, wenn du deine Mengen erhöhen willst. Und bei mir ist es noch lange nicht erreicht. Also ich benutze im Moment fast nur eine Etage, aber letztens musste ich mal für eine größere Bestellung den zweiten anschmeißen. Und wie du richtig sagst, ja, also aufarbeiten und so, das kriege ich einigermaßen hin, gut dazwischen. Aber das Backen, das war beim Holzofen ganz deutlich, da war der Stau. Mhm.
Ja. Du arbeitest nur mit Sauerteig. Ich habe schon mit einem Auge gesehen, zumindest stand auf der Internetseite von dir, 4 Sorten Brot gibt's. Welche sind denn das?
Also angefangen, oder das Wichtigste war mir, ein reines Roggenvollkornbrot zu haben, weil ich das Gefühl habe, das fehlt hier auf jeden Fall.
Hm. Freigeschoben?
Alles freigeschoben. Ja. Ich habe erst seit kurzem ein paar Kästen da, die muss ich aber erst noch einbrennen. Und dann hatte ich noch meine Interpretation von einem französischen Landbrot. Das ist ich nenne es Franz. Das ist ein Weizenbrot mit 20% Vollkornanteil. Und die Nachfrage hier, deswegen habe ich vorhin so ein bisschen gelacht, also ich bin selbst kein Ossi, aber die Ossis reden die ganze Zeit von Mischbroten. Selbst wenn ich mir den Mund fusselig geredet habe über das Roggenvollkornbrot, dann sagen sie am Schluss, ja, dann hätte ich gern so ein Roggenmischbrot, bitte. Es ist nicht rauszukriegen, dieses Wort aus ihnen. Und für sie ist ein helles Mischbrot und ein dunkles Brot ein dunkles Mischbrot.
Mhm, genau.
Dementsprechend gibt es diese zwei dazwischen noch, um dann auf die 4 Brote zu kommen. Ich habe ein Roggen-Vollkorn-Mischbrot, 60-40. Und ein helles Mischbrot, das ist jetzt mein Prignitzbrot geworden. Das ist ein 70% helles Weizenmehl und 30% Roggen-Vollkornmehl-Mischbrot.
Hm. 100% Sauerteig, das heißt, Hefe gibt's bei dir gar nicht in der Backstube.
Hefe gibt's bei mir gar nicht, zumindest keine industrielle Hefe. Und ich mache noch einen Butterzuckerkuchen und Brezeln. Das sind alles Rezepte, die ich im Grunde genommen von Domberger übernommen habe und für mich adaptiert habe. Hm. Also die sind, keines von denen ist 1:1 seins, aber die Basisrezepte habe ich von ihm übernehmen dürfen und für mich angepasst. Und Brezeln und also alles, was Weizen fokussiert ist, ist bei mir nicht mit einem Sauerteig, sondern mit einem Madre geführt, weil das in meiner Produktion, weil ich nur 3 Tage geöffnet habe, war das am Anfang für mich ein großes Thema. Wie mache ich das, ohne dass ich die ganze Zeit wie mache ich das mit der Sauerteigfütterung, dass das gut läuft, und wie kriege ich einen stabilen Sauerteig hin, dass ich den vielleicht schnell benutzen kann, ohne ihn 4 Stunden erst anfüttern zu müssen. Und da bin ich drauf gekommen, dass ich mit einem Madre, der einfach lange stabil ist, besser arbeiten kann und den führe ich sogar noch mit ein bisschen Salz, dass er noch stabiler ist. Ist vielleicht ein Ticken langsamer als andere, aber dafür lange Zeit stabil.
Hm. 3 Tage geöffnet, heißt das auch, du bäckst nur an 3 Tagen oder bist du die anderen 2 Tage der Woche auch beschäftigt mit deiner Bäckerei?
Ich backe 3,5 Tage. Ich habe Mittwoch bis Freitags geöffnet. Dienstags mache ich meine Teige für Mittwoch und backe dort auch schon ein Herr Trockenbrote, weil, um auf die solidarische Landwirtschaft nochmal zurückzukommen, ich seit kurzem mit einer echten Solawi hier kooperiere. Die heißen Gemüßlichkeit und sind im Nachbarort. Und die beliefere ich jetzt auch mit Brot und die haben mittwochs ihren Liefertermin. Und die kriegen von mir dann eben auch schon Roggenbrote und Roggenmischbrote. Die kann ich dann aber direkt backen, weil ich dann Monheimer Sauer am Freitag schon vorbereite und dann direkt zu einem Teig verarbeiten kann am Dienstag, um ihn abzubacken. Mhm.
Würdest du denn sagen, dass deine Idee der Bäckerei jetzt so weit umgesetzt ist, wie du es dir vorgestellt hast? Und zweiter Teil der Frage, ist es denn jetzt schon wirtschaftlich für dich oder musst du noch aufstocken, also quasi den zweiten Herd noch anfeuern und Brot backen, damit es wirtschaftlich wird und sich alles trägt, einschließlich deiner eigenen Lohnkosten?
Also Wirtschaftlichkeit ist ein ganz schwieriges Thema bei mir, weil ich kein Unternehmer bin und da wahnsinnig naiv einfach rangegangen bin. Ich habe keinen Kredit aufgenommen, ich habe, so wie wir unser Haus auch gemacht haben, alles immer nur von Erspartem mir gekauft. Und dementsprechend habe ich den Luxus, keine Schulden zu haben. Ich lebe aber mit extrem niedrigen Lebenshaltungskosten schon immer. Also sagen wir es mal so, ich glaube, als, nicht in meinem Engagement, aber als freischaffender Dirigent habe ich deutlich weniger verdient, auch als, egal ob als angestellter Bäcker oder jetzt als Selbstständiger. Mhm. Deswegen, ich finde das, was ich jetzt im Monat reinbekomme, vollkommen ausreichend. Die Idee der Bäckerei finde ich schon sehr weit, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich würde mich freuen, wenn es noch ein paar Ticken mehr Abonnenten sind und ich weniger auf den freien Verkauf angewiesen wäre. Aber ich bin da ganz zuversichtlich, dass sich das noch drehen wird. Für die 3 Tage, die ich geöffnet habe, ist der Absatz vollkommen okay. Gerade weil letzte Woche ein deutlicher Push nochmal gekommen ist, weil ich war im Fernsehen mit einem kleinen Beitrag vom RBB, der Tag, da waren 3 Minuten über meine Bäckerei und da sind sehr viele Leute danach zu mir gekommen. Also wenn ich die einigermaßen halten kann, diesen neuen Ansturm von Neukunden, dann bin ich auf einem sehr guten Weg. Und durch mehrere neue Kooperationen, die größere Mengen abnehmen, wie Kulturfarm um die Ecke oder vielleicht 1, 2 Gastros, dann fühle ich mich eigentlich ganz, ganz gut aufgestellt. Hm.
Du bäckst, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, bei dir im Ort, aber nicht bei euch im Haus, also in quasi in der Gartenlaube, in der Gartenkneipe, in der ehemaligen. War denn das ein Problem, genehmigungstechnisch, oder war die eh schon so ausgestattet, dass die Behörde gesagt hat, kein Problem, machen Sie mal los?
Also, diese ganze Immobilie war ein totaler Glücksgriff, der wurde mir von der Stadt vorgeschlagen, weil ich mich eigentlich für eine Baugenehmigung an die Stadt gewandt habe, für einen Container, und die gesagt haben, das wird sehr schwer werden mit einer Genehmigung für einen Container, und haben gefragt, ob das denn nicht was für mich wäre, und das hat total gut geklappt, weil es eben ein Gastroraum war, der ist schon voll verfließt gewesen, hatte eine kleine Küche und ein kleines Lager daneben. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht noch schlafende Hunde nicht geweckt habe, aber bis jetzt ist noch alles gut gegangen und ich bin damit auch sehr transparent umgegangen. Also ich habe zumindest, Hygiene war schon gleich von Anfang an bei mir, die haben nichts beanstandet und ich bin so ein bisschen naiv davon ausgegangen und bleibe es auch so, Ich habe es von der Stadt gemietet. Ich denke, dass wenn die Stadt da ein Problem damit gehabt hätte, hätten die das ihren eigenen Ordnungsämtern schon weitergegeben. Hm. Und ja. Ich bin eingetragen und die Handwerkskammer weiß es und das Ordnungsamt weiß es und bis jetzt kam noch nichts. Hm.
Ja, im Grunde alles, was du so erzählt hast, ist quasi mal ein durchweg positives Beispiel, wie Ämter, Behörden und Institutionen aktiv für das kleine Handwerk arbeiten können. Das haben wir selten gehabt hier in den Podcast-Folgen, aber es ist schön, das jetzt mal zu hören.
Ich weiß nicht, ob es eben der Wahrheit entspricht, aber das Stadtsterben ist hier schon sehr weit fortgeschritten. Also ich krieg sehr viel positive Rückmeldung von Kunden und von allgemein aus der Stadt, wie toll, dass hier überhaupt jemand was aufmacht, egal ob es was Handwerkliches oder sogar eine Bäckerei ist. Und dementsprechend könnte es natürlich auch anders sein, dass da Ämter da nochmal Steine in den Weg legen oder das sogar daran liegt. Aber ich bin da, wie gesagt, naiv rangegangen und habe gedacht, ihr solltet dankbar sein, dass ich überhaupt was tue hier. Und tatsächlich war es bisher auch so. Hm.
Eine Frage bleibt mir, und zwar zum Vertrieb deiner Backwaren. Du hast vorhin schon erzählt, dass der ein oder andere direkt bei dir vorbeikommt. Aber es klang so, als wenn das nicht für jeden gilt. Das heißt, wo kann man deine Brote kaufen und hast du vielleicht auch noch im Hinterkopf, das Gebiet zu erweitern? Also Potsdam ist ja nicht allzu weit weg und neben Potsdam gibt es gleich eine richtig große Stadt. Ist da was im Kopf? Also hast du die Idee, das vielleicht ein bisschen zu vergrößern oder sagst du, nee, so klein wie es jetzt ist, kann es auch gern bleiben. Mitarbeiter will ich sowieso nicht und wer mein Brot haben will, der kommt halt hier vorbei.
In der Prignitz, die ja doch recht weitläufig ist und, so wie ich gelernt habe, die am wenigsten dicht besiedelste Region Deutschlands sein soll, da fände ich es schon ganz gut, wo ich höre, dass sie gutes Brot bekommen möchten, dass ich es dorthin liefern könnte. Das wäre mir ganz wichtig. Heißt, wenn ich irgendwie Vertriebswege Richtung Perleberg, Wittenberge hätte, das fände ich schön. Da bin ich auch ein bisschen dran am Arbeiten mit Tourismusverband vielleicht oder so, dass sich das insgesamt hier in der Region besser vernetzt, dass regionale Produkte besser vertrieben werden können. Es ist tatsächlich im Moment so, dass mein Brot bis nach Berlin gefahren wird, weil Gemüslichkeit ihre Ernteanteile einen Großteil auch in Berlin vertreibt und das heißt, das landet dort auch. Ich bin da sehr dankbar über jeden Abonnenten, aber ehrlich gesagt bin ich mir nicht ganz sicher, ob das, also ich betreibe das nicht aktiv, um in Potsdam oder in Berlin vertrieben zu werden, weil ich denke, dass es dort eigentlich gutes Brot näher geben müsste und ich sehe nicht so richtig den Grund, warum man aus der Prignitz Brot herholen muss, weil so besonders ist mein Brot nicht. Ich bin ziemlich faul und ziemlich pragmatisch. Ich mache kein besonders gutes Brot. Ein gutes Brot.
Ja. Naja, das liegt ja immer im Auge des Betrachters, ne? Also man könnte auch sagen, du machst Brot ohne Schnickschnack, ne? Also machst wirklich richtiges Brot. Also Roggenbrot, Brot, fertig.
Ja, richtig. Ja.
Und das ist ja auch schon eine Kunst. Also weil du gerade Perleberg angesprochen hast, ich war vor einigen Jahren für ein Buchprojekt in Perleberg, unter anderem in Perleberg, also deutschlandweit unterwegs und habe Bäckereien besucht und in Perleberg sind wir halt auch ausgestiegen aus dem Zug und haben sämtliche Bäckereien vor Ort getestet. Und ich sage jetzt mal nur so viel, es ist gut, dass du auch nach Perleberg lieferst.
Ja, also ja, die Rückmeldung von vielen aus der Prignitz ist durchwegs positiv, dass sie lange drauf gewartet haben, dass jemand etwas in die Richtung einfach tut, hier einfach mit ein Brot mit langer Teigführung anzubieten.
Ja.
Der Hunger ist groß.
Schauen wir nochmal zum Abschluss in die Zukunft. Kannst du dir vorstellen, diese Art von Arbeit, deine Bäckerei, dein restliches Leben lang zu betreiben? Also ist es mit so viel Freude und Leidenschaft verbunden, dass du jetzt zumindest das Gefühl hast, ja, das könnte gern so weitergehen die nächsten 20, 30 Jahre? Oder sagst du, naja, also die Musik war ein Teil meines Lebens, das Backen ist jetzt Teil meines Lebens, aber vielleicht mache ich mal in 10 Jahren noch was anderes?
Also im Moment, oder so habe ich es angelegt. Ich habe es angelegt, dass ich mir vorstellen könnte, das wirklich noch sehr lange zu machen. Mein Lebenslauf zeigt, dass jederzeit ein Wechsel möglich sein kann und das halte ich auch nicht für ausgeschlossen, aber ich würde es eigentlich schon ganz gerne sehr lange noch machen, wenn nicht gar bis zu meinem Arbeitsende. Und deswegen lasse ich es eben auch auf dieser kleinen Stufe mit den 3 Tagen. Also deswegen will ich mich da nicht überfordern und nicht überarbeiten. Diese 3 Tage sind auch bewusst so gewählt, damit ich Zeit daneben finde, weiter zu dirigieren. Das habe ich nicht ganz aufgegeben. Mhm. Ich werde ab Herbst einmal die Woche zu einer Probe nach Berlin fahren, weil ich dort mit dem Sibelius-Orchester zusammenarbeiten werde. Und diese Balance, die versuche ich ganz fein einzujustieren. Und ich glaube, die ist ganz gesund für mich, dass ich die auch wirklich lange noch weiterführen kann.
Ja, Lahm, dann wünsche ich dir alles Gute auf diesem Weg, um die Balance zu finden und zu halten. Drücke dir die Daumen, dass du noch ein paar Abonnenten dazu gewinnst und ein weiterhin glücklicher Bäcker bleibst. Sollte ich mal in der Nähe sein, und das ist in der Berliner Gegend schon wahrscheinlicher als bei anderen Quereinsteigern, denen ich das auch schon immer mal unter die Nase gerieben habe, dann schaue ich vorbei.
Ja, es würde mich sehr freuen. Vielen Dank dir und ich glaube auch, dieser Podcast wird mir bestimmt ein bisschen weiterhelfen. Und ja, ich habe es ja schon gesagt, diesem Podcast habe ich einiges zu verdanken, wo ich jetzt heute bin.
Das freut mich, weil ich bekomme das normalerweise ja nicht mit. Also es hören einige Leute, wenn ich mal in die Statistiken gucken sollte, was ich selten tue, dann sehe ich schon, dass es sehr, sehr gut gehört wird. Aber ich weiß natürlich nie, wer hört das und welche Auswirkungen hat das. Insofern freue ich mich, dass das jetzt eigentlich ja zufällig gepasst hat, dass wir jetzt auch mal diese Rückkopplung haben von jemandem, der den früher gehört hat und irgendwie davon profitiert hat. Sehr schön. Ja, alles Gute dir und wir werden uns sicherlich mal wieder über den Weg laufen oder über den Weg hören.
Ja, danke. Bis bald. Ich würde mich freuen.
Tschüss. Ja, mach's gut. Tschüss.
Die nächste Folge von Plötzlich Bäcker, dem Brot-Podcast, gibt es ganz bestimmt. Wenn du bis dahin meine Arbeit am Blog oder für diesen Podcast unterstützen möchtest, dann klicke dich auf plötzblog.de/unterstützen. Vielen Dank.